SWR 2 Tandem.
Mit Martina Kögel, schönen guten Abend. Wir setzen uns heute miteinander in den Zug. Das klingt jetzt vielleicht banal. Ich gehe mal davon aus, dass jeder der Zuhörenden schon Zug gefahren ist, auf Reisen oder schlicht auf dem täglichen Weg zur Arbeit. Aber heute Abend haben wir die Möglichkeit, die Zugreiseerfahrungen von einem Mann zu teilen, der Schriftsteller ist und für den die Eisenbahn kein Fortbewegungsmittel unter vielen ist, sondern Inspirationsquell, Begegnungsort, Recherchewerkzeug, ein Ort der inneren Einkehr, genauso wie ein Ort zum Arbeiten, zum Schlafen und zum Schlemmen. Ganz herzlich willkommen, Jaroslav Rudisch.
Hallo, das freut mich sehr, danke.
Habe ich in meiner Aufzählung eigentlich irgendwas vergessen?
Ich habe jetzt auch tatsächlich darüber nachgedacht. Es gibt Tage, wo ich, oder sogar Wochen, wo ich im Zug einfach lebe, ja? Wo ich da arbeite, schreibe, schlafen gehe, essen gehe, mit Leuten plaudere und immer wieder natürlich auch aussteige und wieder einsteige. Ja, ich bin ein Eisenbahnmensch.
Und das Ganze tun Sie schon, seit es Sie gibt, kann man sagen. Sie sind 1972 in der Tschechoslowakei geboren und bei Ihnen war tatsächlich schon am Anfang die Eisenbahn. Sie waren schon von klein auf viel an Bahnhöfen und in Zügen. Ihr Opa, er war Weichensteller, Ihr Onkel Fahrdienstleiter. Was hat Sie als Kind daran fasziniert?
Ja, die Eisenbahn an sich, dieses Wesen, ja, also diese unglaubliche Maschine, die doch irgendwie von den Menschen gesteuert wird. Also das hat mich tatsächlich fasziniert. Also ich bin der Eisenbahn schon als kleiner Junge verfallen und umso trauriger war es danach, dass ich eine Brille bekommen habe und nicht der Weichensteller, Lokführer, Fahrdienstleiter geworden bin. Das ging einfach damals nicht und so musste ich ins Gymnasium und dann später Germanistik und Geschichte studieren. Aber im Herzen bin ich doch der Eisenbahn geblieben.
Aber dann ist aus Ihnen ein vielseitiger Schriftsteller, Dramatiker und Musiker geworden. Sie haben gesagt, Sie waren auf dem Gymnasium, haben auch studiert, schreiben jetzt auf Tschechisch und auf Deutsch. Aber Züge, Zugfahren, Bahnhöfe tauchen weiterhin fast in allem auf, was Sie schaffen. Warum?
Es fasziniert mich irgendwie. Das ist in mir irgendwie geblieben. Vielleicht die Kindheitserinnerungen. Ich war wirklich sehr oft auf diesem kleinen Bahnhof in Lomnice nad Popelkou. So heißt der Ort, wo ich herkomme, in Böhmen. Die Gegend heißt Český Raj, böhmisches Paradies. Und es ist wirklich auch ein Eisenbahnparadies. Es gibt nicht nur tolle Kneipen da und Brauereien und ein paar Schlösser und Burgen und Badeteiche und so, aber auch viele Bahnstrecken. Und ich war schon als kleiner Junge einfach mit der Eisenbahn viel unterwegs, auch mit meinen Eltern. Und es war auch ganz klar, also der Junge liebt Züge, der geht zur Eisenbahn. Und ich muss echt gestehen, ich war damals unglaublich traurig, als das nicht geklappt hat, ja. Plötzlich stand ich vor einer gewissen Leere, ja, und ich wusste nicht, was mit mir los wird. Was mache ich jetzt bloß? Okay, ich bin jetzt eigentlich auch ziemlich froh, dass ich doch Schriftsteller geworden bin, aber trotzdem, die Eisenbahn fasziniert mich. Also das Universum der Eisenbahn, diese unglaublich spannende große Welt, die wir uns hier teilen, die uns verbindet. Letztendlich sind das die Schienen, die auch und Gleise, die unser Europa vielleicht sogar zusammenhalten, ja. Und deshalb bin ich so gerne mit der Eisenbahn einfach unterwegs. Und letztendlich sind das auch die Geschichten, die mit der Eisenbahn in den Zügen, auf den Bahnhöfen erzählt werden. Und die versuche ich aufzuschreiben und weiterzuerzählen.
SWR 2 Tandem mit dem Schriftsteller, Dramatiker und Musiker Jaroslav Rudisch. Ganz neu von ihm erschienen, Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen. Zugfahren ist für Sie viel mehr als ein Mittel, von A nach B zu kommen. Trotzdem wollen wir uns jetzt zusammen ein paar Strecken angucken. Von jemandem, der so viel Zug fährt wie Sie, also Kenner ist, da will ich natürlich wissen, haben Sie eine Lieblingszugstrecke?
Auf jeden Fall ist das klar, die kleine Bahn, die nach Lomnice nad Popelkou führt, also das ist wirklich eine Lokalbahn in Böhmen, aber ich bin gerne zum Beispiel zwischen Berlin und Prag unterwegs, vor allem der Streckenabschnitt zwischen Dresden und Prag ist malerisch wunderschön, also man fährt an der Elbe und dann kommt die Moldau noch dazu, es ist wirklich auch eine Reise durch die Geschichte, die Schweizer Bergbahn natürlich sind großartig, die alte Gotthardstrecke über Airolo und Göschenen, also die würde ich auch jedem empfehlen. Und vielleicht nochmals zurück nach Prag, also wenn man von Hamburg über Berlin und Prag nach Budapest fährt, diese Strecke würde ich auch empfehlen. Da fährt der längste Eurocity Europas, Eurocity Hungaria, 1300 Kilometer hat dieser Zug zu fahren an jeden Tag. Also der fährt einmal morgens irgendwie in Hamburg los und ist da ziemlich spät am Abend in Budapest. Und das würde ich wirklich empfehlen. Das ist in der Tat vielleicht so die wichtigste mitteleuropäische Zugverbindung überhaupt. 4 Länder, 4 Hauptstädte und am Abend schaffen Sie ein tolles ungarisches Essen in Budapest.
Und welches ist Ihre Standard-Pendelstrecke? Also Sie leben ja in Berlin und Tschechien. Was ist da die Strecke, die Sie am häufigsten fahren?
Vielleicht die Berliner S-Bahn, also mit der bin ich auch gerne unterwegs. Tatsächlich, also die Ringbahn, also die empfehle ich auch immer, ja. Also man lernt so die Stadt auch kennen, wenn man wenig Zeit, einfach einmal um Berlin herum mit der S-Bahn. Das ist sehenswert, das lohnt sich. Aber dann tatsächlich ist das die Strecke vielleicht von Berlin nach Prag über Dresden. Manchmal fahre ich auch von Dresden nach Liberec und dann weiter nach Böhmen ins böhmische Paradies. Also das ist meine Pendelstrecke. Ich verbringe viel Zeit da im Speisewagen. Also einige Kellner kennen mich, ein gewisser Herr Bettecker zum Beispiel. Da bin ich, er ist ein Stammgast schon lange. Und wenn er weiß, dass ich fahre, habe ich wirklich eine Reservierung auf dem Tisch, ja, für mich. Und das finde ich einfach toll. Das schätze ich sehr.
Das heißt, auch auf Ihren Routinestrecken, da wird es Ihnen nie langweilig. Entdecken Sie immer was Neues?
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Strecke gefahren bin, ja, oder wie oft ich über den Semmering zwischen Wien und Graz gefahren bin und immer sieht man was Neues.
Zum Beispiel?
Naja, man kommt auch ins Gespräch. Zum Beispiel erst vor kurzem, als ich an diesem Buch geschrieben habe, hat mich ein Freund von mir, Gunther aus Dresden, auf eine Uhr aufmerksam gemacht im Bahnhof in Dolní Žleb. Das ist kurz nach Bad Schandau, der tschechische Grenzbahnhof. Und da hängt an dem Bahnhofsgebäude die älteste Bahnhofsuhr wahrscheinlich Tschechiens und vielleicht eine der ältesten Bahnhofsuhren überhaupt in Mitteleuropa. Und das war mir zum Beispiel für mich wirklich neu. Also es gibt immer was zu entdecken.
Sie schildern in Ihrem Buch unglaublich viele Strecken, die Sie schon gefahren sind, teils alleine, teils in Gesellschaft. Unter anderem ist da auch von einer Intercity-Reise von Helsinki nach Kuopio in Ostfinnland die Rede. Und auf dieser Reise, da hatten Sie eine Begegnung mit einem einsilbigen und gerade in dieser Einsilbigkeit sehr beeindruckenden Herrn. Wollen Sie uns die Stelle mal vorlesen?
Das mache ich sehr gerne. Der Zug, in dem wir sitzen, ist kein alter Schnellzug. Es ist ein moderner Intercity, der ganz leise und sanft durch die flache Landschaft gleitet. Uns gegenüber sitzt ein Mann, nicht wie älter als wir, aber grauer, mit einem viel zu großen Anzug und einem braunen Aktenkoffer. Nach 30 Minuten schaut er uns traurig an und sagt, I am sorry. Und dann steht er auf und wir müssen ihm mit den Beinen ein wenig Platz machen. Der Mann geht in den Speisewagen und kommt mit einer kleinen Flasche Rotwein zurück. Dann trinkt er den Wein, ganz langsam, doch zielsicher. Mit jedem Kilometer der Strecke und mit jedem Schluck wird sein Gesicht röter, röter und glücklicher. Als seine Flasche schließlich leer ist, schaut er uns wieder traurig an und sagt, I am sorry. Wir versuchen mit ihm zu reden, er ist sehr nett, doch sehr schüchtern. Plaudern möchte er mit uns nicht. Nur immer dann, wenn der Intercity irgendwo hält, blickt er wieder aus dem Fenster und danach auf seine alte Uhr und nennt den Namen der Station. Und so sagt er in Rihimäki, Rihimäki. Und nickt dabei zufrieden, der Zug ist pünktlich. In Toijala sagt er Toijala, in Hämmerlinna sagt er Hämmerlinna, in Lämpele sagt er Lämpele und dann sagt er wieder I am sorry. Langsam bekommen wir auch Durst. Wir folgen ihn in den Speisewagen und bestellen Bier und Lohikeito, die finnische Lachssuppe, denn Kalakukko gibt es leider heute nicht. Wir essen und trinken und sehen dann unseren Nachbarn, wie er neben einer Frau an einem Stehtisch steht. Die Frau hält ein Bier in der Hand, sie sagt kein Wort und schaut in die verschneite Leere der finnischen Landschaft. Der Mann sagt kein Wort und schaut auch in die verschneite Leere der finnischen Landschaft. Es ist schon dunkel, doch der Himmel ist klar und der Schnee reflektiert das Licht des Mondes. Wir sehen einzelne Dörfer und Bauernhöfe, Straßenübergänge und Seen und Wald, sehr viel Wald. In Tampere sagt er Tampere, in Jyväskylä sagt er Jyväskylä, in Pieksämäki sagt er Pieksämäki und dann sagt er wieder I am sorry. So ungefähr.
So wie Sie das jetzt vorgelesen haben, hatte das schon fast was Meditatives, diese Wiederholungen. Warum haben Sie die Stelle ausgewählt? Was war an dieser Begegnung so besonders für Sie?
Weil ich Finnland mag. Ich mag das Bahnfahren in Finnland. Ich mag den finnischen Humor. Ich bin da wirklich sehr gerne mit dem Zug unterwegs. Jetzt habe ich wirklich eine der längsten Reisen, die ich jetzt gemacht habe im Sommer, war die Reise von Palermo auf Sizilien nach Rovaniemi in Finnland. Das Bahnfahren dort ist wirklich, hat was Meditatives. Irgendwo hinter Helsinki verschwindet der Zug im Wald. Immer wieder kommen die Seen natürlich, aber dann immer wieder Wald und Wald und Wald bis nach Kuopio und dann bis nach Oulu und bis nach Rovaniemi in Lappland. Die Fahrt wird immer ruhiger, der Speisewagen dann immer leerer und dann passieren wirklich seltsame Dinge, ne? Dann plötzlich fing die Kellnerin im Speisewagen erzählen von sich von alleine und sagt einfach, ja, ich liebe diese Züge nach Lappland. Die sind so ruhig. Ich liebe Lappland, ja. Und dann hat sie wieder geschwiegen und aus dem Fenster geschaut. Und ich war der einzige Gast in diesem Speisewagen, saß da, habe diese wunderbare Fischsuppe, Lachssuppe, Lohiketo gegessen und ein Bier getrunken. Und das war wirklich sehr schön.
Sie suchen aber schon auch die Nähe zu den Menschen, die bei der Bahn arbeiten. Oder in Ihrem Buch schreiben Sie auch über Gespräche mit einem Lokführer oder natürlich immer wieder Gespräche mit Herrn Peterka, heißt er, glaube ich, dem Speisewagenkellner. Ist Ihnen das wichtig, diesen Kontakt zu den Eisenbahnern zu halten?
Was wäre ich ohne Geschichten? Ne? Und Herr Peterka hat für mich immer eine Geschichte und der ist wirklich so eine Art Schienenlegende, ja? Zwischen Prag, Berlin und Hamburg. Sein Speisewagen ist äußerst beliebt, auch unter den deutschen Fahrgästen. Das ist wirklich auch noch eine Empfehlung, mit diesem Zug zu fahren. Also da kriegen Sie einfach die besten Knödel. On Tracks im Zug sozusagen, im Speisewagen in Mitteleuropa wahrscheinlich und das wirklich perfekt gezapfte böhmische Bier. Ich treffe auch oder fahre gerne auch mit dem Eurocity Emona von Wien nach Ljubljana über den Semmering, das ist der slowenische Zug, mit einem slowenischen Speisewagen und mit einem gewissen Herrn Popovic, auch eine Legende, und der macht wiederum die besten Schnitzer in Mitteleuropa im Zug. Und der betreibt seinen Speisewagen wie ein, das ist wirklich ein Familienunternehmen. Wenn er nicht fährt, der alte Herr Popovic, fährt der junge Herr Popovic, ja. Beide machen unglaublich gute Schnitzer.
Jaroslav Rudisch ist mein Gast in SWR 2 Tandem, Schriftsteller, Dramaturg und Musiker. Erfolgreich in allem, was sie anfassen, aber als Kind wollten sie eigentlich Lokführer werden. Sie sind es nicht geworden wegen der Brille.
Ja, vielleicht hat mich auch die Brille gerettet. Vielleicht bin ich wegen der Brille Schriftsteller geworden. Ja? Vielleicht habe ich zu viel als Kind schon gelesen unter der Bettdecke. Aber ich mag einfach Züge und immer wieder. Ich würde mich gerne auch davon befreien, ganz ehrlich, über was anderes schreiben. Aber Sie haben schon recht. Also eigentlich alle meine Bücher verbinden die Züge, Weichen und Gleise und Fahrdienstleiter. Also so ist das, ne?
Also es schmerzt nicht mehr so sehr, dass Sie jetzt selber nicht an dem am Zug arbeiten?
Nee, überhaupt nicht. Aber tatsächlich dieses Buch, das ist wirklich ein sehr persönliches Buch, die Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen. Ich schreibe da auch viel über meine Familie, über meinen Onkel Miroslav, der war Fahrdienstleiter und ein begnadeter Erzähler. Und als Schriftsteller wartet man immer auf einen guten Erzähler, ja? Also, und da sind die Speisewagen die perfekten Orte, ja?
Das heißt, ohne die Eisenbahnerfahrung würden Sie wahrscheinlich auch gar nicht schreiben. Oder hätten einen entscheidenden Gegenstand nicht.
Also ich wollte mit diesem Buch echt Leute auch für die Eisenbahn begeistern. Worüber ich nicht schreibe, das sind Verspätungen und verpasste Anschlüsse und Züge, die nicht kommen. Das gehört irgendwie auch dazu. Und im Ganzen und Großen funktioniert die Eisenbahn eigentlich gut. Ja? Also viel besser, als man denkt. Und für mich ist zum Beispiel auch eine Verspätung keine verlorene Zeit. Man erlebt was.
Sie haben, obwohl Sie nicht Lokführer werden konnten, trotzdem schon Loks gesteuert. Wann zum ersten Mal und wie war das?
Das war natürlich alles illegal. Ich war vielleicht 15 oder 16, ja, und unser Nachbar war Lokführer auch und der hat mich ein paar Mal auf die Lok gebracht und es war aber jetzt nicht so gefährlich, weil der war natürlich mit mir und hat mir alles gezeigt. Und eine Lok zu fahren ist viel einfacher, als man denkt. Den Zug zu bremsen ist dann wesentlich schwieriger. Ein Lokführer muss immer die Strecke auch sehr gut kennen. Ja. Also viele Lokführer, die ich kenne, sind auch Kulturmenschen, lesen viel, interessieren sich auch für Kultur, für Musik, für Literatur. Ich weiß auch, dass ich unter den Eisenbahnen einige Leser habe und dass ich wirklich einige Freunde habe unter den Leuten und die nehmen mich dann schon auch auf die Lok. Und wenn sie da irgendwie in der Lok sitzen vom Prag nach Dresden, dann sehen sie die Strecke wirklich noch einmal ganz neu. Also dann erleben sie, wie sie der Lokführer sieht. Das ist wirklich unfassbar toll.
Sie haben in Prag unter anderem studiert und hatten dort eine Wohnung, darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch, direkt in der Einfahrtschneise zum Hauptbahnhof. Ein Fenster mit Bahnblick haben Sie das genannt und von dort aus haben Sie den Lokführern Grüße zugeworfen. Hat diese Zeit Ihre Faszination für die Bahn noch mal weiter befeuert?
Als ich die Wohnung gemietet habe, es war irgendwie Nacht und Abend und dann plötzlich am nächsten Tag bin ich da noch einmal gekommen und dann sah ich plötzlich das, was ich in der Nacht nicht gesehen habe, die Schienen und die Gleise. Ja. Und die Wohnung war unglaublich laut. Das hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir saßen dann auch im Fenster, haben einen Wein oder Bier getrunken, haben mit den Lokführern angestoßen sozusagen oder mit den Leuten im Speisewagen, weil die Eurocity sind da auch vorbeigefahren und mussten kurz vielleicht vor einem Einfahrtssignal einfach warten, bis das Gleis frei geworden ist. Das war schon toll.
Und Sie scheinen diesen Sound des Bahnhofs, der Bahn auf jeden Fall, zumindest im Hintergrund immer irgendwie zu brauchen.
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, als ich an meinem letzten Roman geschrieben habe, Winterbergs letzte Reise, das ist wirklich auch im Rhythmus der Eisenbahn geschrieben. Ja? Der Winterberg wiederholt immer wieder Wörter oder einzelne Sätze, der sagt immer wieder, ja, ja, traurig, traurig. Und dann habe ich wirklich an die Musik der Eisenbahn gedacht. Das ist wirklich eine Eisenbahnoper, das ganze Buch sozusagen. So, man kann das versingen im Rhythmus der Eisenbahn.
Über Winterbergs letzte Reise, da sprechen wir gleich noch ausführlicher drüber. Das ist ja Ihr erster Roman, den Sie auf Deutsch geschrieben haben. Haben Sie Deutsch erst im Studium gelernt?
Also für uns Tschechen ist das jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass wir Deutsch sprechen. Ja? Ich komme auch aus einem Land, das sehr, sehr lange durch diese Zweisprachigkeit oder sogar Mehrsprachigkeit geprägt war. Ich komme aus der ehemaligen Donaumonarchie und wenn Sie da unterwegs sind, dann lernen Sie so gleich einige Sprachen. Und ich spreche natürlich auch ein bisschen Polnisch und sehr gut Slowakisch natürlich, weil ich bin in der Tschechoslowakei aufgewachsen. Aber auch Russisch, Ukrainisch verstehe ich gut. Die einzige Sprache, die ich nicht verstehe und dass ich sehr bedauere, dass ich die nicht gelernt habe, das ist Ungarisch. Ja. Aber vielleicht kommt das noch. Aber die deutsche Sprache hat einfach Prag und Tschechien, Böhmen schon stark geprägt, so, genauso wie die tschechische Sprache. Die Übergänge waren sehr fließend. Franz Kafka hat auf Deutsch geschrieben, aber seine zweite Sprache war Tschechisch. Und wenn Sie zum Beispiel auch Geschichte studieren in Böhmen, müssen Sie auch Deutsch können. Wir waren ja einfach 400 Jahre unter Habsburg und so hat das einfach alles, auch die deutsche Sprache, so einiges geprägt.
Welche Bedeutung hat Franz Kafka eigentlich für Sie? Sie sind ja auch ein Musiker, der eine Band gegründet hat, die Kafka Band heißt. Wie kam es dazu?
Unser erster Auftritt war übrigens hier in Baden-Württemberg im Literaturhaus Stuttgart, ja, also vor etlichen Jahren. Ich kenne die Gegend gut hier eigentlich und bin hier auch, gerne auch mit der Eisenbahn unterwegs. Und Franz Kafka, ja, der verkörpert für mich eben diese Mehrsprachigkeit von Prag und diese auch sehr komplizierte Geschichte. Er hat ja auf Deutsch geschrieben. Und seine Literatur wurde quasi mit der Vertreibung von den Deutschen, Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg auch mitvertrieben. Und der kam eher so eigentlich mit der Wende, kurz vor der Wende zurück. Und für mich und für viele von uns war das eine gewisse Wiedererkennung. Eigentlich, wir haben nur über die auf Tschechisch geschriebene Literatur in der Schule gelernt und dann plötzlich taucht da ein Universum auf von der Literatur, die auf Deutsch verfasst wurde, die aber auch in Prag oder in Böhmen spielt. Als ich Kind war oder Jugendliche war, war alles, was irgendwie deutsch war, verdächtig. Ja? Der Zweite Weltkrieg, Holocaust, alles traurig, traurig, sagt immer Winterberg in meinem Roman. Ja? Aber es ist vielleicht an der Zeit, sich auch mit der Geschichte zu versöhnen, ja, und auch das zu zeigen, was uns verbindet, was wir gemeinsam haben. Und das versuche ich vielleicht in meinen Geschichten. Also mir geht es eher um die Leute zu verbinden, als zu trennen.
Über Winterbergs letzte Reise sprechen wir gleich nach der nächsten Musik. Jetzt hören wir einen Song von der Kafka-Band, Das Grab. Was bedeutet Ihnen dieser Song?
Wir haben zwei Romane von Kafka musikalisch mit der Band umgesetzt. Das Schloss und dann Amerika. Zwei große Theaterarbeiten entstanden am Theater Bremen. Wir waren da live auf der Bühne auch. Und Grab ist, ja, das ist eine kleine Hitsingle für uns, ein melancholisches Lied, auch ein Blues in der Tat. Und ich liebe dieses Buch von Kafka und ich bin jetzt gerade in Schwäbisch Hall auf der Komburg und immer wenn ich nachts aus Hall hierher auf die Komburg gehe, dann sehe ich einfach diese monumentale Burg-Klosteranlage hier hoch über der Stadt und muss an Kafkas Schloss denken. Also das passt ganz gut, dieses Lied dazu.
Unterbrechung auf der Erde ist kein Platz für unsere Liebe. Nicht im Dorf, nicht anderswo.
Tief unter der Erde, um uns herum nur Tote, Lebende finden uns nicht.
Das Grab von der Kafka-Band in SWR 2 Tandem und gesungen hat darin unter anderem Jaroslav Rudisch. Vor der Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen haben Sie den Roman Winterbergs letzte Reise veröffentlicht, Ihr erster Roman, den Sie auf Deutsch geschrieben haben. Wir haben schon davon gesprochen. In dem Buch geht es um eine lange Zugreise. Kurz der Inhalt: Jan Kraus stammt aus Böhmen, arbeitet als Altenpfleger in Berlin. Er begleitet den schwerkranken Wenzel Winterberg, der als Sudetendeutscher nach dem Krieg aus der Tschechoslowakei vertrieben wurde, auf seiner letzten Reise. In Berlin fahren die beiden los. Ihre Reise führt sie durch den Osten Deutschlands, Tschechien, die Slowakei, Österreich, Slowenien, Ungarn. Herr Rudisch, ist diese Reise schon das eigentliche Ziel?
Allerdings, da haben Sie schon recht, also die Reisen und eigentlich würde man doch ziemlich schnell von Berlin bis nach Sarajevo auch kommen. Doch die verlieren sich in der Geschichte und in den Geschichten. Sie reisen mit einem Baedeker von 1913, ich habe diese Reise auch gemacht, mit einem Buch, das in der Tat nur ein Jahr gültig war. Ja, 1914 geht alles verloren in diesem verrückten Ersten Weltkrieg. Und trotzdem, wenn Sie verreisen mit diesem Baedeker oder mit meinem Roman, dann sehen Sie, wie viel von dieser ehemaligen Monarchie, von der sogenannten Donaumonarchie, immer noch da ist. Ja. Die Gasthäuser heißen in Böhmen jetzt vielleicht nicht zum Kaiser von Österreich, die heißen anders, aber die sind noch da, auch die Lokale, die Bierlokale, die da empfohlen werden. Und Sie können auch einige Schlachtfelder besuchen. Ja. Es ist nicht nur eine poetische, lyrische Reise durchs Mitteleuropa, auch da kommt eben das, was mich immer wieder auch beschäftigt, eben auch diese sehr traurige und düstere Geschichte von unserem Teil von Europa. Der Winterberg sagt immer wieder auch, the beautiful landscape of battlefields, cemeteries and ruins, die wunderschöne Landschaft von Schlachtfeldern, Friedhöfen und Ruinen. Ja. Alles ist so schön in unserem Mitteleuropa, aber auch alles manchmal ziemlich düster. Ja. Und das spürt, verinnerlicht dieser Winterberg, der ist natürlich irre, der leidet an den sogenannten historischen Anfällen, redet pausenlos, so wie ich manchmal pausenlos auch rede. Er ist wirklich so eine Dampflok, die unglaublich viel Power hat und fährt los. Er ist 99 und möchte einfach noch was erzählen, noch erleben, in der Tat noch uns eine Geschichte erzählen von diesem verschwundenen Land, von unserem Mitteleuropa.
Und kann er darüber nur in Bewegung reden, also unterwegs? Fällt es dann leichter?
Vielleicht ist das so, weil der schaut aus dem Fenster und plötzlich kommen die Erinnerungen zurück, ja, an sein Leben, aber auch an die Bücher, die er gelesen hat, an die Geschichtsbücher, auch ein gescheiterter Historiker übrigens, so wie ich, auch ein gescheiterter Eisenbahner, so wie ich. Es ist eher so ein bisschen vielleicht ein melancholisches Buch, aber ich glaube auch unglaublich witzig, weil ich kann auch nicht ohne Humor leben und ohne Humor auch erzählen. Und das gehört vielleicht auch zu der tschechischen Literaturtradition.
Und die Geschichte sowie die Geschichten, die die beiden erzählen, stehen im Mittelpunkt des Romans. Was wollen Sie daran genau transportieren? Worum geht es Ihnen?
Ja, es geht mir vielleicht um die Zusammenhänge, um zu zeigen, wie komplex das alles in Europa ist, ja, dass wir in Mitteleuropa ist, also dass wir viel mehr gemeinsam haben, als wir denken. Und es ist auch eben die Geschichte, die uns verbindet, die guten Sachen, aber auch die schlechten Sachen. Und irgendwie müssen wir damit klarkommen. Das wollte ich vielleicht auch erzählen. Und ich wollte natürlich auch eine Liebesgeschichte erzählen. Letztendlich reisen die beiden zwei Frauen nach und trauen zwei Frauen nach, die sie verloren haben. Und es gibt so einen Moment in dem Buch, den ich sehr mag, wo sie plötzlich in einem Zugabteil sitzen, irgendwo zwischen Bratislava und Budapest. Und plötzlich sitzen die verlorenen, toten Frauen, die die beiden Herren Kraus und Winterberg geliebt haben, neben ihnen im Abteil. Ja, und die reisen ab diesem Moment zu viert weiter durchs Mitteleuropa. Und es ist auch eine Liebesgeschichte und eine Liebeserklärung, nicht nur an die Eisenbahn, aber auch an unser Mitteleuropa.
Am 1. Oktober haben Sie von Bundespräsident Steinmeier den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen. In der Pressemitteilung heißt es über sie, der tschechische Schriftsteller ist einer der engagiertesten Brückenbauer zwischen Deutschland und Tschechien, der einen lebendigen Dialog mit unserem Nachbarland fördert. Sehen Sie sich da eigentlich gut getroffen?
Auf jeden Fall ein Eisenbahnmensch, würde ich schon so sagen. Und zu einer Eisenbahn gehören schon Brücken und auch einige Tunnels. Also ich war natürlich überwältigt von dieser Nachricht. Die hat mich im Zug erreicht zwischen Chiasso in der Schweiz und Como in Italien. Ich saß da im Zug und zwischen beiden Stationen, diesen beiden Grenzorten, ist ein ganz, ganz langer Tunnel ohne Empfang. Ja. Und ich wurde angerufen von Berlin und dann, ja, was machen Sie am 1. Oktober? Herr Bundespräsident würde Sie gerne einladen. Und der würde gerne Ihnen eine Auszeichnung. Und dann plötzlich war der Empfang weg. Ja? Und ich hatte wirklich eine lange Zeit darüber nachzudenken, was das für mich heißt. Und in Como bin ich dann Kaffee trinken gegangen. Also das mache ich immer in Italien. Da finden Sie wirklich auf jedem Bahnhof. Ich schreibe auch viel über Italien. Das ist auch ein Eisenbahnland. Ich bin da total gerne mit der Eisenbahn unterwegs. Und ich gehe da immer Kaffee trinken, immer einen Espresso. So sind das manchmal an einem Tag auch 10 Espressi, aber das ist einfach super. Das riechen Sie gleich am Bahnsteig. Und so bin ich in Como auch Kaffee trinken gegangen und dann habe ich zurück nach Berlin angerufen und bin dann am 1. Oktober dahin gefahren. Und das ist natürlich eine große Ehre. Ja. Ich mache mich gerne über mich lustig und über alles lustig. Ich glaube sogar, das ist auch notwendig, dass man sich nicht zu ernst nimmt. Und ich muss noch rausfinden, wie man sich darüber lustig machen kann, damit das nicht so peinlich und blöd ist. Weil mir ist schon klar, dass das eine unglaubliche große Ehre ist. Und nicht nur für mich, aber dass das in der Tat auch Preis ist für Deutschland und Tschechien, für die guten Verhältnisse, für die guten Beziehungen, die wir zwischen Deutschland und Tschechien heutzutage auch haben.
Finden Sie, dass das Interesse auch von deutscher Seite an Ihrem Land groß genug ist oder ist diese Brücke eher eine Einbahnstraße?
Tschechien ist ein kleines Land natürlich, ja. Und da wird vielleicht Deutschland anders wahrgenommen, als wenn man aus Deutschland nach Tschechien schaut. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, wo sie in Deutschland sind, weil Deutschland ist für uns Tschechen wirklich ein riesiges Land. Natürlich in Bayern oder in Sachsen ist Tschechien viel präsenter als vielleicht in Baden-Württemberg oder irgendwo im tiefsten Westen, ja. Obwohl es eigentlich gar nicht so weit ist von Stuttgart nach Prag, ja. Aber ich glaube, was ich immer wieder in Tschechien erklären muss, dass uns die Deutschen eigentlich total mögen, ja, dass man in Deutschland mit Tschechien eher positive Sachen verbindet. Eben auch die ganze nette Bierkultur, vielleicht sogar den Speisewagen und den Zug zwischen Prag und Berlin, mit dem wir in der Tat mit Herrn Steinmeier nach Prag gereist sind im August, als er Tschechien besucht hat bei seinem Staatsbesuch. Das fand ich auch klasse, auch ein tolles Zeichen und in der Tat für uns Eisenbahnmenschen auch eben ähnlich hatten wir das Gefühl, dass auch die deutsche Politik das Bahnfahren und die Eisenbahn wirklich ernst nimmt. Aber, und da sind die Tschechen manchmal überrascht, ja, dass uns so die Deutschen auch mögen. Also jeder in Deutschland weiß natürlich, wo Prag liegt. Jeder in Deutschland verbindet sich etwas mit Prag, ja. Und ich empfehle immer wieder dann natürlich auch andere Orte, wo man hinreisen kann. Zum Beispiel die Partnerstadt von Stuttgart ist Brno, das ist die zweitgrößte Stadt Tschechiens. Schon sehr nah an Wien, sehr österreichisch geprägt auch dementsprechend. Und das ist wirklich eine Reise wert, auf jeden Fall.
Jaroslav Rudisch ist mein Gast in SWR 2 Tandem, Schriftsteller, Musiker und Eisenbahnliebhaber. Eben ist von ihm die Gebrauchsanweisung fürs Zugfahren erschienen. Herr Rudisch, Sie fahren ja sehr viel Zug, das haben wir mittlerweile mitbekommen, steigen manchmal einfach ein und fahren irgendwo hin, lassen sich von der Bewegung des Zugs vortragen in andere Regionen und Länder, zu anderen Gedanken, in andere Träume. Was geht so einem Aufbruch voraus?
Ja, für mich ist das was Natürliches in der Tat. Ich versuche immer morgens zu schreiben, also und zu arbeiten und dann steige ich einfach ein.
Also haben Sie da so das Gefühl, heute muss ich weg?
Ja und nein, einfach, ich nehme sogar, manchmal stehe ich einfach auf und gehe zum Bahnhof, ja, und nehme meine Arbeit mit, ja. Ich arbeite und schreibe gerne auch im Zug. Ich kann mich da wunderbar konzentrieren auch, irgendwie sich so ein bisschen verkapseln, einkapseln und es kommt immer eine gewisse Inspiration, ja. Vor allem, wenn Sie an einem Eisenbahnbuch schreiben und Sie müssen was sehen und erleben, ja. Es ist einfach diese Freiheit, die man hat und das ist natürlich schon toll, wenn Sie in einer größeren Stadt leben, ja. Ich bin in Berlin zu Hause Manchmal bin ich aber, also sehr oft bin ich auch in Wien, und das ist für mich zum Beispiel wirklich, Wien ist für mich die absolute Eisenbahnhauptstadt Europas.
Und zurzeit sind Sie weder in Berlin noch in Wien, sondern, Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, Sie wohnen in Schwäbisch Hall, weil Sie dort das Comburg-Stipendium 2021 erhalten haben. Was taugt der Bahnhof dort?
Ja, also die Bahnhofsunterführung in Schwäbisch Hall-Hessenthal wird jetzt gerade saniert, sehr modern, das wird schon interessant, das ist wirklich so eine künstlerische Arbeit, da freue ich mich sehr, das wird wirklich so strahlen in neuen Farben. Eigentlich ist man hier sehr gut angebunden, man kommt ziemlich schnell nach Nürnberg, man kommt ziemlich schnell auch nach Stuttgart und weiter Richtung Zürich und so.
Sind Sie überall schon lang gefahren?
Ja, also mehrmals, klar. Also ich habe die Zeit hier auch genutzt, wirklich auch ein bisschen mit den Zügen zu fahren, auf den Strecken, die ich noch nicht kenne. Klar, ich möchte auch möglichst viel sehen und möglichst viel erleben. Ich kriege auch dauernd, wenn ich jemanden treffe, so Eisenbahntipps, ja, wo man unbedingt hinfahren muss, wegen, wo es eine schöne Bahnhofskneipe auch gibt oder ein schöner Bahnhof, wo man noch ein altes Stellwerk sehen kann. Das sind Orte, die mich auch faszinieren. Also Bahnhöfe an sich, also ich liebe Bahnhöfe. Ich kann auch zum Beispiel nur am Bahnhof in Hessen da hier nur sitzen und auf einen Güterzug warten und nachdenken. Also das ist auch eine Art Meditation. Jemand macht Yoga und ich mache meine Eisenbahn-Yoga.
Und in Schwäbisch Hall sind Sie ja zum Schreiben. Woran schreiben Sie?
Ja, ich würde gerne hier in Schwäbisch Hall auf der Comburg mit meinem neuen Roman anfangen. Da sollte es, in dem Buch sollte es über die Elbe gehen, über diesen Fluss, der Böhmen und Deutschland auch verbindet. Es ist ein Fluss mit vielen, vielen Geschichten. Ich stehe wirklich am Anfang. Ja, dann denke ich auch noch darüber nach, ob ich doch nicht noch ein Eisenbahnbuch schreiben soll, weil ich habe natürlich längst nicht alle Geschichten erzählt. Ja, auf jeden Fall habe ich noch ein paar Geschichten in der Schublade und dann denke ich auch darüber nach. Aber eigentlich jetzt würde ich gerne wirklich wieder einen Roman schreiben, wo wieder in der Tat die Geschichte von Mitteleuropa eine Rolle spielt und natürlich auch eine Liebesgeschichte, das muss ja auch rein. Das geht auch nicht ohne. Mal gucken, wie weit ich jetzt komme.
Da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall gutes Gelingen und ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Ja, es hat mir auch sehr gefreut und wie ich immer bei jeder Lesung sage, wir sehen uns im Speisewagen.
Ihr Buch Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen ist erschienen im Piper Verlag und es kostet 15 €. Das war SWR 2 Tandem. Mein Name ist Martina Kögel.